Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Oliver, erklär unseren Hörern an dieser Stelle vielleicht einmal kurz, wie das Unternehmen Puma global funktioniert. Vor allem auch im Hinblick auf den österreichischen Markt bzw. das globale Standing von Puma Österreich. Wie viel Aufmerksamkeit bekommt man als Österreicher in einem globalen Unternehmen wie Puma?
Also du hast es schon erwähnt, Puma ist ja globale Marke. Wir sind ja einer der drei großen Sportartikelhersteller weltweit. Wir haben ja wirklich eine Konzernzentrale in Deutschland, in Herzogenaurach. Österreich an sich ist in eine Region mit Deutschland und Schweiz zusammengefasst. Das heißt, wir bilden eine Dachregion, diese drei Länder, und dementsprechend ist eben auch der Fokus vor allem aus dieser Dachregion in diesen drei Ländern, deutschsprachigen Ländern. Ich glaube, es zeigt schon auch die Wertigkeit von einem Land wie Österreich, wenn wir uns ansehen, welche Investitionen wir auch in Österreich haben. Denn wenn man jetzt den ÖFB hernimmt, das Nationalteam, dann ist das ganz klares Flaggschiff auch für uns als Puma Zentrale. Das heißt, wir haben neben Italien, neben der Schweiz, Tschechien und Österreich jetzt einmal so die großen Nationalteams, die für uns auch relevant haben. Und das zeigt eigentlich auch, dass der Markt an sich, trotzdem, dass er nicht recht groß ist oder auch nicht diese wahrscheinlich diese Business-Auswirkungen hat wie jetzt andere Märkte, aber einen Fokus hat innerhalb des Puma-Konzerns.
Wie viele Personen arbeiten eigentlich bei Puma Österreich?
Puma Österreich ist eigentlich ein sehr kleines Team. Also wir haben aktuell 9 bis 10 Personen, wobei wir in Österreich hauptsächlich im Sales-Bereich bzw. ich im Marketing-Bereich tätig bin und alle restlichen Funktionen bei uns von Deutschland in Herzogenaurach mitbetreut werden. Das heißt, das Team ist in dem Fall sehr, sehr klein, aber wir haben hier in Salzburg auch noch die Zentrale für EMEA, das heißt für Osteuropa, Afrika, Nahosten, was sich aus der Geschichte einfach ergeben hat. Das heißt, das Gebäude hier, da sind aktuell ca. 65 Leute tätig, plus dann noch die Verantwortlichen für Österreich.
Wie sehr spürt man die Globalisierung am österreichischen Markt? Oder anders gefragt, was kann man eigentlich selbst entscheiden?
Also man spürt natürlich überall, dass wir im Großen ein Konzern sind. Das ist ja auch Sinn der Sache, dass dann stringente Vorgaben natürlich auch herrschen und dementsprechend auch heruntergebrochen werden. Es ist aber auch so, dass trotzdem jedes Land auch die gewisse Eigenverantwortung hat, auch die eigene Expertise hat, und das wird genauso berücksichtigt und dementsprechend natürlich auch gelebt.
Im Laufe der letzten 12 Jahre dürftest du bei Puma Positionen im Product Merchandising, Teamsport Merchandising, Sport Marketing und Trade Marketing bekleiden. Rückblickend auch auf deine Ausbildung an der Uni, war das Studium eine gute Vorbereitung auf dein bisheriges Berufsleben oder wäre das Studium eher nicht notwendig gewesen?
Also für mich persönlich war das Studium absolut die richtige Wahl. Ich glaube, man kann nie sagen, dass dann die Dinge, die man in einem Studium lernt und vermittelt bekommt, immer zu 100% auch eingesetzt werden können. Es ist aber so, man bekommt eine gewisse Richtlinie, eine gewisse Idee, in welche Richtung es gehen könnte oder was spannend sein könnte. Was aber für mich eigentlich das Wichtigere war, dass man eigentlich gewisse Praktikas absolviert hat, denn genau in diesen Praktikas lernt man eigentlich die Dinge, die man dann im späteren beruflichen Leben, vor allem im eigentlichen Operativen auch einsetzen und umsetzen kann.
Du hast ja kurz angesprochen, Puma ist ja auch Ausstatter des österreichischen Nationalteams und das seit mittlerweile 5 Jahrzehnten, was eine schier unglaublich lange Zeit ist, wenn man die Schnelllebigkeit im Sports-Business, aber natürlich auch im Speziellen im Ausrüstersegment kennt. Wie so oft im Leben gab es aber auch für dich ein erstes Mal, nämlich das erste Mal die Berührung oder der Kontakt mit dem Nationalteam und mit den Nationalteamspielern. Mhm. Wie war das für dich? Weil der Umgang mit Profisportlern oder die Zusammenarbeit mit Profisportlern ist ja doch oft auch etwas ganz Spezielles.
Also ich kann mich nur erinnern, wie das erste Mal dann auch einmal bei einem Lehrgang dabei war, natürlich die handelnden Personen vorgestellt bekommen habe. Das geht von den Verantwortlichen beim ÖFB bis hin zum Trainerteam, bis hin dann zu den Spielern. Und wenn man davor mit dieser Branche, mit dieser Sportlerbranche eigentlich nichts zu tun hatte, dann ist das natürlich was ganz, ganz Besonderes. Man kennt ja normalerweise auch die agierten Personen nur aus dem Fernsehen. Das heißt, dementsprechend haben die halt auch einen gewissen Status und man verfolgt das Ganze selber auch mit. Aber das Wichtige war einfach auch für mich, gewisse professionelle Einstellungen auch Distanz zu bewahren, um dieses Fantum, das einem trotzdem inne ist, nicht zu sehr zu vermischen mit den professionellen Aufgaben, die man trotzdem zu erledigen hat.
Ich nehme an, da gibt es dann auch den einen oder anderen Sonderwunsch von den Spielern. Welche ist da vielleicht besonders in Erinnerung?
Sonderwünsche, ich glaube, je mehr man fragen würde, desto mehr Sonderwünsche würde es geben.
Das kann gut sein.
In diesem Fall ist es alles, was das Team jetzt betrifft, ist es dann eigentlich wahrscheinlich in erster Linie der Kit-Manager, der die meisten Sonderwünsche hier bekommt und die dann natürlich an uns weitergibt. Es gibt jetzt keinen speziellen Sonderwunsch, der mir jetzt ad hoc einfällt, aber es sind natürlich oft Kleinigkeiten, wo sich dann Spieler, sei es Produkte wünschen, die vielleicht gerade nicht im Angebot sind oder sich andere Farbstellungen wünschen, die einfach auch vielleicht nicht möglich sind aufgrund der Vorgaben und auch der strategischen Ausrichtung. Aber es hat bis jetzt zumindest noch nie den Fall gegeben, dass wir einen speziellen, wichtigen Wunsch nicht erfüllen konnten. Also das ist mir zumindest in Erinnerung.
Vom ersten Kontakt mit dem Nationalteam bis heute war eine lange, bewegte Reise für dich von 12 Jahren. Mittlerweile bist du, wie eingangs erwähnt, Senior Sports Marketing Manager Austria. Welche Aufgabengebiete gehören zu deinem heutigen Job? Ist es in bestimmter Weise wie ein Geschäftsführer zu sehen oder geht es eher nur in Richtung Marketing?
Also ich würde mich eher sehen, beziehungsweise auch mich jetzt zu definieren, dass das einfach noch immer ein 360-Grad-Job ist, also der wirklich auch ein bisschen hemdsärmliche Mentalität auch ein bisschen bedarf und das aber auch meiner Meinung nach was immer wieder positive Erfahrungen bringt, denn je mehr man auch mit dem täglichen Business in Kontakt ist, desto näher ist man im Grunde auch den Spielern oder am Verband oder am Verein. Es hat sich natürlich über die Zeit einiges entwickelt. Also meine Aufgaben gehen jetzt, wenn man nur den ÖFB sehe, wirklich von Kontakt mit Kit-Manager, wo es um Themen geht zur Ausrüstung, zu den Trikots, zu den Produkten, geht bis ins Marketing, wo man sich dann abstimmt, was gewisse Marketingaktionen sind, was Trikot-Launch zum Beispiel auch betrifft, bis hin dann auch Vertragsverhandlungen, wenn die anstehen. Also man ist da wirklich in allen Bereichen involviert und das macht es ja auch so spannend und so interessant. Aber es ist in meiner Position jetzt aktuell nicht nur der ÖFB, den ich sehr intensiv betreue, sondern es sind auch die Einzelspieler, mit denen wir eigene Verträge abschließen, da ja die Schuhe sozusagen den Spielern normalerweise freistehen und es damit mit Spielern auch nochmal eigene Vereinbarungen gibt.
Wir haben jetzt immer nur über Fußball gesprochen, betreust du auch andere Sportarten, andere Athleten?
Also wir waren in Österreich in der Vergangenheit auch im Running-Bereich durchaus aktiv. Es ändert sich teilweise immer wieder mal so der Fokus, was die Sportarten betrifft. Teilweise werden gewisse Sportarten auch sehr global von unseren Kollegen in Deutschland betreut bzw. auch kommuniziert. Aber ich hatte vor allem im Running-Bereich und da im Speziellen mit Triathlon-Athleten eigentlich sehr viel zu tun und habe die in Österreich auch betreut, ja.
In der jüngsten Vergangenheit ist sehr auffallend zu beobachten gewesen, dass Puma intensiv in den Markt investiert hat, während Nike und Adidas tendenziell ein bisschen ihre Investments und Engagements zurückfahren, hat man bei euch das Gefühl, dass es jetzt erst so richtig losgeht. Als Beispiel seien da zum Beispiel die Engagements oder die Deals mit Manchester City und mit Neymar genannt. Gibt es dafür einen Grund? Oder ist die Beobachtung überhaupt richtig? Fangen wir mal so an.
Also einen Grund gibt es hundertprozentig. Ich glaube, dass vor allem im Bereich von unserer Zentralführung, von CEO und Umfeld im Konzern da sehr, sehr gute Gründe gibt, warum diese Investments getätigt werden. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob man sagen kann, dass die beiden anderen Mitbewerber da jetzt sie extremst zurückziehen. Ich glaube, es gibt einfach gewisse Verschiebungen. Also man hat schon sehr, sehr wohl wahrgenommen, dass gewisse Investments auf breiter Ebene dann eher reduziert wurden und dann eher spitzer vielleicht auf wirklich speziellere Märkte dann auch ausgerichtet wurden, auch von den Mitbewerbern. Man muss sich ja vorstellen, die Summen, um die es in den letzten Jahren geht, sind ja auch deutlich gestiegen. Das heißt, die Breite, glaube ich, da kann man sagen, dass es grundsätzlich vielleicht bei dem einen oder anderen weniger geworden ist, die Anzahl der Sponsorships, aber im Gesamtumfang dürfte wahrscheinlich da trotzdem das ähnlich gleich geblieben sein. Bei Puma ist es so, dass wir vor allem im Fußball-Performance-Bereich wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr positive Investments hatten und glücklicherweise das auch so wahrgenommen wurde, nicht nur von den Endkonsumenten, sondern auch von unseren Handelspartnern. Und das auch sehr positiv bewertet wurde. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass einfach auch diese Besinnung ganz klar bei Puma auf die Sportmarke und auf die Performance-Marke einfach seit Jahren einfach passiert und dementsprechend der Fußballer eine ganz, ganz wichtige Säule davon ist.
Mit Borussia Dortmund arbeitet ihr ja schon länger zusammen. Nun ist Anfang des Jahres Manchester City dazugekommen. Dazu kam der jüngste Deal mit Neymar, der nach 15 Jahren bei Nike zu Puma gewechselt ist. Strahlen solche Deals auch auf den österreichischen Markt ab? Oder anders gefragt, spürst du das in deiner täglichen Arbeit mit Spielern und Vereinen oder mit dem Nationalteam hier in Österreich?
Auf jeden Fall. Also, weil du gerade gesagt hast, du hast ja diese neuen Vereine bzw. Assets auch erwähnt mit Manchester City, mit Dortmund, die wir schon länger auch bei Puma haben. Wir haben in den letzten Jahren auch noch mit AC Milan, Valencia, Olympique Marseille einige wirklich europäische Top-Teams und mit Neymar zum Beispiel jetzt wirklich einen der Top-Spieler global. Und speziell ich bin jetzt von Spielern, von Beratern, von meinem Umfeld, sobald die Gerüchte irgendwo auch in den Medien waren, dass Neymar eventuell zu Puma wechseln könnte, sofort damit konfrontiert worden. Und da merkt man erst, wie schnell sich auch so Gerüchte dann herumsprechen und wie schnell auch solche Markenänderungen zum Beispiel auch in der heutigen Welt kommuniziert werden, beziehungsweise die auch beim Konsumenten ankommen.
So ein Gerücht ist ja auch, dass ihr demnächst Raheem Sterling unter Vertrag nehmt. Was kannst du dazu sagen?
Ganz ehrlicherweise kann ich dazu wirklich gar nichts sagen, weil ich nicht die Gespräche führe, beziehungsweise die Verhandlungen. Spieler seiner Kategorie würde mich natürlich freuen, weil das natürlich schon ein Spieler wäre, der uns natürlich auch wieder eine gewisse Sichtbarkeit bringen würde. Aber aktuell kann ich weder dementieren, noch kann ich irgendwas bestätigen.
Setzt ihr in Österreich eigentlich auf Testimonial-Werbung?
Wir setzen insofern auf Testimonial-Werbung, da ja unsere Spieler, die wir sozusagen mit Schuhverträgen ausstatten, unsere Testimonials sind, speziell im Fußballbereich. Und dementsprechend versuchen wir diese auch zu kommunizieren und auch als Testimonials im eigenen Land natürlich einzusetzen. Ja.
Auch in Österreich werden ja immer mehr Ausrüster-Deals mit Spielern, wie wir gerade gehört haben, abgeschlossen. Der aktuellste Deal oder einer der aktuellsten Deals ist mit Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic. Werden wir in Zukunft vermehrt Spieler sehen, die mit Boomer-Schuhen auflaufen?
Ich hoffe. Würde man natürlich wünschen, dass immer wieder neue Spieler dazukommen. Fakt ist auch, dass aber unsere Philosophie jetzt nicht ist, in der Quantität einfach Spieler als Boomer-Spieler vorzustellen. Unsere ganz klare Strategie ist schon auch, mit den Spielern, mit denen wir zusammenarbeiten, auch qualitative Umsetzungen machen zu können und vor allem sehr positive und unterstützende Betreuung liefern zu können. Und je mehr Spieler natürlich da dann bei uns unter Vertrag stehen würden, desto weniger könnten wir natürlich auch dieses Service bieten. Aber du hast den angesprochen, der Rapid-Kapitän ist natürlich da auch für uns wieder ein Aushängeschild, vor allem beim Verein, bei dem es über Jahre eigentlich nicht möglich war, Spieler mit Pumaschuhen auszurüsten.
Oliver, du hast gerade gesagt, bei Rapid war es jahrelang nicht möglich, Spieler unter Vertrag zu nehmen. Warum war das so?
Das hat mit vertraglichen Vereinbarungen zwischen Rapid und dem Ausrüster hängt es zusammen. Das meiner Wissens nach wüsste ich jetzt auch keinen Verein, bei dem das sonst noch der Fall wäre. Aber das war, wie gesagt, Fakt, dass Spieler bei Rapid eben nur einen Ausrüster spielen durften bei den Schuhen und dementsprechend wird es da eben jetzt eine gewisse Änderung geben und die wir auch als Puma genutzt haben, um den einen oder anderen Spieler dann eben auch in Puma-Schuhen in Zukunft zu sehen bei Rapid.
Sind eure Investments oder Partnerschaften mit Teams und Athleten in Österreich auch in Zahlen messbar?
In Zahlen, in Anzahl, wie viele Partnerschaften wir haben oder in...
Im Wert messbar.
Kann ich so schwer sagen, dadurch, dass unsere Partnerschaften sehr unterschiedlich sind. Zum einen sind es Partnerschaften, die wirklich aus dem Sportmarketing kommen. Das heißt, das sind beispielsweise die Spieler, die wir ausrüsten. Es gibt aber auch Partnerschaften, die wir gemeinsam auch mit Handelspartnern gemeinsam durchführen. Und da ist es dann oft schwierig, wirklich sagen zu können, wie das gesamte Investment ist, das wir jetzt als Sponsorpartnerschaften rechnen würden. Also von dem her kann ich jetzt keine konkrete Zahl sagen, die jetzt nur für Österreich zuständig wären.
In Österreich habt ihr mit dem Nationalteam das Aushängeschild für den österreichischen Fußball. In der Bundesliga sind eure Engagements eher dünn besiedelt. Ihr habt es jetzt vor kurzem mit Wartens abgeschlossen. Jetzt läuft die Saison, da tut sich eh nichts bei den Ausrüsterverträgen. Aber wir haben einen Blick drauf geworfen auf Vertragssituationen im Sommer 2021. Da könnte sich ja einiges tun, auch im Hinblick eines größeren Fisches. Seid ihr da dran?
Also wie du richtig sagst, in Österreich ist sicherlich das Nationalteam unser größtes partnerschaftliches Asset im Verbandsbereich. Wir haben da auch schon eine sehr, sehr lange Partnerschaft, eine sehr, sehr gute Partnerschaft und das Nationalteam bzw. der ÖFB hat natürlich hier auch eine Strahlkraft, die ganz Österreich hier einschließt. Wir haben aber jetzt seit kurzem auch eine sehr erfreuliche Partnerschaft mit Wattens abschließen können. Das macht für uns auch dahingehend Sinn, dass wir im Westen einen zusätzlichen Partner haben. Wir haben neben dem Tiroler Fußballverband jetzt eben auch Wattens dazu gewinnen können, das für uns eine sehr, sehr positive Partnerschaft ist. Und du hast es angesprochen, ja, grundsätzlich sind wir immer offen für neue Partnerschaften. Wir sind auch Gespräche immer offen. Und es wäre natürlich auch ein positives Zeichen, wenn man beispielsweise noch einen zusätzlichen Verein auch finden würde, der vielleicht auch einmal Richtung internationale Bewerbe dann Puma vertreten würde. Aber wie gesagt, das sind alles noch Themen, die aktuell momentan noch nicht möglich sind. Aber was nicht ist, kann ja trotzdem noch werden.
National, aber auch international war zuletzt sehr interessant zu beobachten, dass bei vielen Ausrüster-Deals in letzter Zeit auch Händler eine Rolle spielen. Also um ein paar Beispiele zu nennen. In Nürnberg arbeiten Adidas und 11 Team Sports zusammen. 1860 München setzt auf die Kombi 11 Team Sports und Nike. Bei Wattens habt ihr Puma mit 11 Team Sports eine Partnerschaft, wohingegen ihr beim ÖFB Geomix als Handelspartner gewählt habt. Welche Strategie steckt da einerseits dahinter? Und wie kann ich mir die Rollenverteilung zwischen Ausrüster und Händler vorstellen?
Also ich gebe da recht, es hat sich jetzt die Sponsorlandschaft oder die Sponsorabwicklung ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Man ist jetzt dorthin gehend gekommen, dass man eigentlich gewisse Deals gemeinsam mit Handelspartnern abschließt, was absolut auch ein sinnvoller Weg ist. Denn man muss sich vorstellen, die Abwicklung der gesamten Produkte, da geht es von den Produkten für die Teams, da geht es aber auch dahingehend, das Merchandising zum Beispiel zu gewährleisten, beziehungsweise auch das Merchandising dann auch durchzuführen, macht ja absolut Sinn, hier einen Handelspartner mit einzubinden, der zum einen auch die Eigeninteressen dahinter hat, dass eben beispielsweise Trikots oder Fanartikel vom jeweiligen Verein auch vertrieben werden, der auch das Know-how hat und auch meistens die Filialen vor Ort, um das auch anbieten zu können. Dass es in diesem Fall, wie du angesprochen hast, eben unterschiedliche Handelspartner sind, das hat einfach nur den Grund, dass die unterschiedlichen Handelspartner eben auch unterschiedliche Möglichkeiten haben, beziehungsweise auch unterschiedliche Interessen. Beim ÖFB ist es ein bisschen anders. Da ist es nämlich so, dass im Grunde der ÖFB den Partner Geomix ins Boot geholt hat und wir natürlich auch in einer Handelspartnerschaft mit Geomix stehen, aber das hat jetzt nicht nur rein mit dem ÖFB zu tun.
Wie sieht so eine Kooperation mit einem Handelspartner dann in der Praxis aus? Ihr schließt einen Ausrüster-Deal mit dem Verein ab, kommt dann das ganze Geld für den Sponsoring-Deal von Puma oder teilt man sich das mit dem Handelspartner oder macht der Handelspartner wirklich nur die Logistik und Puma übernimmt den finanziellen Part?
Also gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Es hängt natürlich auch vom jeweiligen Verein ab und auch von der Größe der Sponsorkooperation. Es ist sicherlich zum einen die logistische Abwicklung, die einfach ein gewisser Vorteil oder wo der Vorteil beim Handelspartner liegt, weil der natürlich die logistischen Möglichkeiten hat. Wie jetzt die genaue Aufteilung aussieht, ist wirklich vom Verein oder vom Verband zu Verband unterschiedlich. Da gibt es auch keine konkreten Vorgaben. Ich glaube, das ist dann auch immer ein Thema, wie eben auch die Verhandlungen zwischen den drei Partnern dann ablaufen.
Wir haben jetzt sehr viel auch gehört von Millionen-Deals, von einem Deal mit Manchester City, mit Neymar. Also da ist richtig viel, viel Kohle im Spiel. Das führt mich zu einer aktuellen Frage, nämlich in Zeiten von Corona-Krise einerseits sehr, sehr viel Geld auszugeben für neue Partnerschaften, andererseits aber auch staatliche Hilfen zu beanspruchen. Wie geht das zusammen?
Also ich glaube, ich kann es jetzt nur von unseren Unternehmen sagen, das kann ich oder möchte ich ja gar nicht beurteilen bei anderen. Es ist zum einen, sind natürlich gewisse Partnerschaften auch schon länger geplant und länger teilweise auch verhandelt worden. Es ist aber auch bei uns so, dass natürlich auch gewisse Einsparungen trotzdem getätigt werden mussten. Denn es, wie du auch erwähnt hast, es hat eine Corona-Krise gegeben, die auch oder die an keinem spurlos vorübergegangen ist. Man muss aber nur immer auch bedenken, es geht irgendwann auch wieder weiter nach der Corona-Krise und dementsprechend muss man halt auch die Möglichkeiten, die sich einem bieten, auch nutzen. Aber es soll natürlich immer im Verhältnis zu dem stehen, wie natürlich auch dann das Unternehmen sich insgesamt in der Corona-Krise verhält bzw. aufstellt. Und ich glaube schon sagen zu können, dass das bei Puma eigentlich sehr, sehr positiv abgelaufen ist.
Ich hätte eine kurze Frage zurückkommen zum Sponsoring und zwar zu einem erfolgreichen Sponsoring, sei es für einen Verein oder für einen Athleten, gehört ja nicht nur die finanzielle Unterstützung, die man als Sponsoring-Volumen definiert, sondern es braucht ja auch Aktivierungsmaßnahmen für dieses Sponsoring. Ich denke zum Beispiel an den Launch eines neuen Trikots oder eines neuen Schuhmodells zum Beispiel. Wie läuft es bei Puma ab? Einerseits, wer kreiert die Ideen und Konzepte? Beziehungsweise wer erledigt dann die operativen Aufgaben in der Sponsoring-Aktivierung?
Es kommt zum einen immer darauf an, über welches Asset oder über welche Sponsor-Kooperation sprechen wir. Es gibt zum einen die internationalen Testimonials, die natürlich auch von globaler Seite betreut und auch dann marketingtechnisch aktiviert und umgesetzt werden. Im regionalen Bereich ist es auch so, dass natürlich die Vorschläge von regionaler Seite kommen. Welche Spieler, welche Partnerschaften sollen aktiv kommuniziert werden? Und das Ganze passiert natürlich dann immer nach strategischen Guidelines, die von globaler Seite vorgegeben werden und auch bis hin zu regionalen Sponsorships natürlich übernommen werden sollen. Aber ich gebe dir recht, es ist ein ganz wichtiges Thema, neben dem normalen Sponsorvolumen auch immer noch gewisse Budgets für Aktivierungen hier einzuplanen, denn das hilft zum einen natürlich Puma, wenn man auch diese Partnerschaften kommunizieren kann, zum anderen aber natürlich auch dem Athleten oder dem jeweiligen Verein, dass eben auch die Person bzw. der Verein über die Puma-Kanäle kommuniziert werden kann und dementsprechend auch noch einmal auf größerer Basis der Öffentlichkeit präsentiert wird.
Immer wichtiger wird auch das Thema Digitalisierung. Jetzt kann man zum Thema Digitalisierung auch den E-Sports dazu nehmen. Wie steht Puma zum E-Sports und wie seid ihr da schon aufgestellt?
Also meines Wissens nach ist natürlich E-Sports ein Thema, was auch bei uns mittlerweile Einzug gehalten hat. Es gibt auch schon diverse Kooperationen mit Teams. Es ist ja auch oft so, dass die Vereine selbst eigene E-Sports-Teams auch schon aufstellen beziehungsweise die auch in eigenen Meisterschaften gegeneinander spielen lassen. Dementsprechend tritt man dann auch als Sponsor dieser Teams auf. Eigene Teams haben wir meines Wissens noch nicht, ja, weil trotzdem der Fokus auf den aktiven Sport hier auch noch gelegt ist. Aber es ist natürlich eine Plattform, die man nicht mehr ignorieren kann und die trotzdem extrem viel Fans und Followers natürlich kreiert.
Du hast erwähnt, dass ihr Teams unterstützt. Wie schaut das aus? Sind das rein oder fokussiert ihr euch da auf Sportspiele oder sind das auch Strategiespiele, Shooterspiele?
Also nach meinen Informationen sind es hauptsächlich jetzt Teams, die im Fußballbereich bzw. im Sport, E-Sports-Bereich unterwegs sind. Ja.
Noch eine Frage zu deiner persönlichen Zukunft im Unternehmen als Senior Sports Marketing Manager. Wie sind da die Aussichten auf noch höhere Positionen? Gäbe es die hier in Salzburg noch oder müsstest du dafür ins Ausland gehen? Und hast du überhaupt dieses Ziel, noch mehr zu machen für Puma?
Also ich glaube, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall gegeben. Es gibt ja vor allem auch auf globaler Ebene da immer noch weitere Möglichkeiten, sich weiter zu entwickeln. Es ist aber auch nicht nur gesagt, dass man sagt, man bleibt vielleicht im Sportmarketing die restliche Karriere. Es kann ja auch mal sein, dass man irgendwie Funktionswechsel einmal durchführt. Bei mir war es ja auch schon einmal vom Merchandising-Bereich bis hin zum Trade-Marketing-Bereich und in den Sportmarketing-Bereich. Das heißt, von dem her, glaube ich, gibt es genug Betätigungsfelder, in die man auch zukünftig wechseln könnte. Im Moment ist es aber so, dass mir der Bereich im Sportmarketing irrsinnig Spaß macht. Die Arbeit mit Vereinen, mit Verbänden, mit unseren Spielern, einfach das ist, was mich auch erfüllt und sehe jetzt kurzfristig eigentlich da auch keine wirkliche Grund, warum ich da jetzt in einen anderen Bereich wechseln sollte.
Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.